Hallo, schön, dass du wieder da bist beim Lebenslust-Podcast. Mein Name ist Sonja Obanowski und heute wartet eine Premiere auf dich. Mein erster Interviewgast. Ich freue mich so sehr, dir heute einen langjährigen Freund meiner Familie vorzustellen, Timo Preußler. Timo begann im zarten Alter von 10 mit dem Klettern und entpuppte sich zu einem Profisportler. Mehrere Male war er deutscher Meister, war unter den Top 10 der Weltrangliste und konnte sogar 2006 den Weltcup in Kuala Lumpur gewinnen. Ja, und er war gerade mal 23 Jahre alt und heute lebt Timo mit seiner Frau Irina auf Mallorca, ist Geschäftsführer einer Kletterhalle in Mannheim, ist Mitinhaber einer Industriekletterschule ebenfalls in Mannheim, die in Summe über 100 Mitarbeiter beschäftigt, ja, kauft und verkauft Immobilien auf Mallorca. Und als ich ihn fragte, ob er Zeit und Lust hat für dieses Interview, war er gerade so, ja, auf seiner Baustelle und hat Bäume geschnitten. Also immer mega hands-on. Und Timo ist, seit ich ihn kenne, einfach ein echtes Vorbild, weil er gefühlt schon immer seine Träume lebt. Und daher freue ich mich umso mehr, ihn hier heute begrüßen zu dürfen und euch ihn vorzustellen. Herzlich willkommen beim Lebenslust-Podcast, lieber Timo. Wie schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich da heute dabei sein darf und bin gespannt, was wir jetzt alles so bequatschen.
Genau. Timo, ganz kurz für unsere Zuhörer, wie geht's dir und wo steckst du gerade? Was machst du gerade Schönes?
Ja, ich war gerade wirklich am Bäume schneiden bei uns im Garten, weil hier auf Mallorca wird es jetzt gerade so langsam ein bisschen angenehmer von den Temperaturen. Und wir haben einen sehr großen Garten mit mehreren tausend Quadratmetern. Und da habe ich mir gerade ein bisschen die Bäume freigeschnitten, damit wir wieder einen Ausblick haben. Und ja, da lege ich am Wochenende dann ganz selbst Hand an. Ne? Ist auch ein Stück weit eine Abwechslung vom Alltag und ein bisschen sich selber noch körperlich betätigen.
Perfekt.
Genau.
Timo, wie man jetzt schon im Intro unschwer erkennen konnte, ist Klettern deine große Leidenschaft. Und wie, erzähl mal ganz kurz, wie hat bei dir alles angefangen und wie hat sich daraus so eine Profikarriere tatsächlich entwickelt?
Ja, da muss ich auch noch mal ein bisschen nachdenken, weil das ist ja schon ganz, ganz lang her. Also angefangen mit Klettern habe ich damals mit 10 Jahren. Da hat in Waldstätten damals eine der ersten Kletterhallen Deutschlands überhaupt aufgemacht, was letztendlich auch ein Zufall war, dass überhaupt sowas in Waldstätten aufmacht, weil das ist ja auch nicht gerade die Weltmetropole Waldstätten. Und damals gab es in 2, 3 Städten, deutschlandweit gab es noch eine Halle, aber das war damals so bei uns im schwäbischen Raum so das Highlight eigentlich, dass es da so eine Halle gab. Und ich habe damals eigentlich auch, so wie wahrscheinlich viele andere auch, Fußball und Tennis gespielt, war ganz gut im Fußball. Und ja, das hat ja letztendlich auch jeder so gemacht in der Schule. Und dann hat die Kletterhalle aufgemacht, dann haben wir da mal vorbeigeschaut. Und dann hat mich da natürlich gleich so ein bisschen ich war da direkt so ein bisschen süchtig danach, nach dem Klettern, das hat mir so Spaß gemacht. Und dann habe ich da schnell bemerkt, dass letztendlich das irgendwie für mich so eine Passion ist oder irgendwie, wo ich mich halt mehr drin sehe, wie in den Sportarten wie Fußball oder Tennis, obwohl ich da eigentlich auch ganz gut war. Aber so der Reiz am Klettern, das hat mich so fasziniert, dass ich da immer wieder, ich habe da eigentlich jede freie Minute, habe ich da in der Kletterhalle verbracht in Waldstätten. Und so ging das dann eigentlich alles los.
Okay, cool. Und dann habe ich ja vorher gesagt, du hast angefangen mit Wettkämpfen, warst dann schnell auch schon deutscher Meister und bist dann auch bei der WM gestartet, beziehungsweise konntest bei Weltcups an den Start gehen. War das dann schon immer so dein Traum als kleiner 10- oder 11-jähriger Bub, dass du schon von vornherein so diese großen Ziele hattest, eines Tages an der Weltspitze mitzuklettern?
Gut, also ganz am Anfang, als ich da angefangen habe mit Klettern, da hatte ich das Ziel jetzt noch nicht, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass mir das eigentlich total gut taugt, das Klettern, und dass ich da irgendwo ein Talent dafür habe. Und damals gab es auch noch nicht so viele Mitstreiter in Waldstätten, da sind dann so nach und nach, gab es dann ein paar mehr, die zum Klettern gekommen sind. Am Anfang wussten wir gar nicht, okay, ist mir jetzt gut oder schlecht, weil da ist man halt nach der Schule direkt aufs Fahrrad gesetzt, nach Waldstätten gefahren. Und da hatte ich dann schon das Ziel, da habe ich gesagt, okay, schnell die Schule fertig machen und dann will ich Kletterprofi werden und will eigentlich so mein Ziel war damals einfach mal, ich wollte der Beste sein auf der Welt und habe immer gesagt, okay, irgendwann will ich mal den Weltcup in Klettern gewinnen. Natürlich war das früher, das war ja ein Ziel, so als kleiner Junge hat man natürlich da so Ziele und auch Träume. Ja, dass es dann alles so kam, war natürlich auch eine große Entwicklung und ja.
Mhm. Ja, ich sehe schon, also ich glaube, die wenigsten jetzt in, ich wollte schon sagen, unsere Fridays for Future Kids, wahrscheinlich die wenigsten irgendwie Ziele, sie wollen Weltmeister in irgendwas werden, aber finde ich schon ziemlich krass. Und das wurde ja dann tatsächlich wahr, dein Höhepunkt so deiner aktiven Kletterkarriere war ja dann bestimmt so der 6. Platz bei der WM in München. Im selben Jahr warst du Zweiter im Weltcup in Zürich und konntest dann tatsächlich 2006 den Weltcup in Kuala Lumpur gewinnen. Und ja, dann warst du damals 23 und hast dann beschlossen, deine aktive Kletterkarriere so an den Nagel zu hängen. Und wie kam es denn dazu, diese Entscheidung? Ne? Man hat dann irgendwie alles erreicht. Wolltest du dann nicht irgendwie noch mehr oder... Wie kamst du zu der Entscheidung, dann mit 23 zu sagen, so, jetzt beende ich meine aktive Karriere?
Ja, gut, es war natürlich, wenn man das jetzt so sieht, mit 23 ist das ziemlich früh, aber letztendlich hatte ich da total gute Jahre und ich habe letztendlich mit 16 bin ich mehr oder weniger vor der Schule und habe dann meine ganze Zeit in den Felsen und Kletterhallen der Welt verbracht und bin durch die Welt gereist und hatte da immer eine gute Zeit und ja, wenn man dann auf dem Weltcup-Zirkus so dabei ist und im Klettern ist es ja jetzt auch nicht so gut, das ist ein Fußball, wo man dann sagt, okay, das macht man bis 30 und dann hat man ausgesorgt und kann dann von Sponsorenfans leben, sondern beim Klettern war es halt immer so, dass letztendlich, ja, also ich konnte mir das schon leisten, rumzureisen, habe ja da auch immer Preisgelder bekommen und konnte dann von der Sache leben, aber irgendwie ist es dann schon so, dass man eben dann irgendwann an einen Punkt kommt, wenn man sagt, man immer, als ich dann an dem Punkt war, als ich den Weltcup gewonnen hatte, habe ich mir gesagt, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und eigentlich ist es jetzt auch an der Zeit, was Neues zu machen, weil ich einfach auch die Leute gesehen habe, die das dann noch 10 Jahre länger machen, die noch bei Wettkämpfen mitmachen und letztendlich, das geht immer weiter und immer weiter, also irgendwie darf man im Leben, glaube ich, nicht stehen bleiben und ich habe mir dann gesagt, okay, ich hatte da eine tolle Zeit und ich habe mein Ziel erreicht und jetzt gucke ich einfach, dass ich noch ein bisschen was anderes auf der Welt sehe oder mich auch ein bisschen um meinen Job kümmere und ein bisschen guck, wo ich bleibe und einfach neue Ziele fokussiere und einfach andere Wege einschlage.
Ja. Genau, da bringst du mich schon auf meine nächste Idee, auf meine nächste Frage, weil jetzt mit 23 die Jungs in deinem Alter, in deinem Umfeld, die waren da vielleicht gerade fertig mit ihrem ersten Studium und haben sich vielleicht schon in den ersten großen Firmen beworben, um da in die Festanstellung zu gehen. Aber bei dir war das irgendwie ja wieder anders. Ne? Du kamst dann von der Profikarriere quasi oder warst Profi und hast dich dann aber nicht für Abi nachholen, studieren und so weiter entschieden, sondern dann ging es für dich wie erstmal weiter?
Genau, also das muss man kurz revidieren. Also Abitur habe ich sogar.
Sorry.
habe ich so nebenher gemacht. Da gab es damals so eine tolle Schule in Stuttgart, da konnte man als Profisportler hin. Da musste man auch nicht so oft kommen, da konnte man immer zu den Tests und Prüfungen kommen und konnte dann immer, wenn ich unterwegs war, konnte ich meine Sachen auch von unterwegs aus lernen und Hausaufgaben machen. Habe ich das eigentlich so nebenher gemacht, das Abitur. Also eigentlich wäre ich top vorbereitet gewesen für die Universität.
Gut.
Genau, aber für mich war es schon so, dass ich war dann praktisch so ein Freigeist und bin eigentlich immer durch die Weltgeschichte gereist. Und für mich war das mit 23 eigentlich unvorstellbar, zu sagen, okay, also ich habe jetzt nicht mit dem Klettern aufgehört damals, um zu sagen, jetzt fange ich an, sowas zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Klar gab es ja immer wieder irgendwo so eine Frage von außerhalb, von der Familie oder so, ob ich nicht da mal was lernen will oder zur Uni gehen will, aber für mich war das irgendwie so. Ich hatte da meine Talente im Klettern und ich habe das damals erreicht und habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt einfach das Durchhaltevermögen und den Biss und die Motivation, was Neues zu machen. Und von daher gab es mir nie die Frage, ob ich jetzt zur Uni gehe oder ob ich auch noch studieren soll, wie die anderen alle. Wenn ich gesehen habe, was die anderen so machen, dann habe ich mir gedacht, okay, ich sehe mich jetzt nicht so bei der Firma XY in dem und dem Bereich. Ich sehe mich eigentlich eher da, dass ich jetzt einfach das weiter so mache wie bisher, dass ich einfach die Ziele verfolge und einfach die Sachen auch so ein bisschen mit Freude und Spaß mache, das, was, wo ich mich halt sehe und das, was ich gut kann. Und das war mir viel, viel mehr wert. Und ich glaube, das ist letztendlich auch so ein bisschen bei mir der Schlüssel zum Erfolg, dass ich einfach die Sachen, die mir Spaß machen, versuche hinterher zu gehen und jetzt nicht erstmal dran denke, okay, ist das denn so für die Gesellschaft okay oder passt das allen, was ich da jetzt mache, weil ich mir denke, Hauptsache es geht praktisch mir gut und das, was ich mache, soll mir Spaß machen und ich glaube, dass dann letztendlich, wenn man was macht, wo man Spaß dran hat, das macht man dann so gern und dann wird man automatisch irgendwann mal gut. Auch wenn man es vielleicht nicht gelernt hat und wenn man da erstmal Fehler macht. Aber wenn einem das Spaß macht und man da dran bleibt, dann war das bisher immer so bei mir, dass ich dann irgendwann mich da ein bisschen reinfuchs und das dann irgendwann, ja, das dann auch irgendwann gut läuft.
Okay, also das heißt, du hast dann dich mit 23 erstmal mit diversen Jobs dann über Wasser gehalten und hast dann an deiner Selbstständigkeit gebastelt, richtig?
Genau, also ich habe dann, als ich dann 23 war und da war ich ja am Höhepunkt meiner Karriere, da war ich eigentlich ein sehr guter Kletterer. Das heißt, so viel wie das auch nicht viele Kletterhallen gebucht haben danach und haben gesagt, ob ich mal zum Kletterrouten schrauben kann, kommen kann. Weil mir eben, wenn man so gut klettert, dann kann man natürlich auch dann ein Stück weit schwere Routen gut schrauben und wird dann eben gebucht als Routenschrauber. Dann bin ich auch viel zum Industrieklettern mitgegangen, damals auch mit einem Bruder, mit Markus Sobanowski und mit dem Stefan Böhm von Torre Grande im Industrieklettern und war da viel so als Freiberufler unterwegs und habe das eigentlich so die kommenden Jahre, würde ich mal sagen, so 3, 4, 5 Jahre, habe ich mich dann so ein bisschen in der Arbeitswelt umgeschaut, alles immer natürlich auf selbstständige Basis und ja, habe dann irgendwann auch dann schnell festgestellt, dass jeden Tag körperlich arbeiten, dass es da Spaß macht, aber dass es auf Dauer, dass ich jetzt nicht bis 60, bis ich in Rente komme, jeden Tag zum Routenschrauben oder zum Industriekleber und Fensterputzen oder Bäume fällen gehen wollte und habe dann
Sorry, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Und du hast mir, glaube ich, auch erzählt, du warst dann auch Model für Kletterausrüstung und Klamotten und so weiter, richtig?
Genau, das stimmt, das habe ich ja. Das verdränge ich auch immer gerne. Nee, das war natürlich auch noch, ja, so, ich sag mal, ich war da ein bisschen mehrgleisig unterwegs. Aber es war halt so, als ich dann da aufgehört habe mit Klettern, war es halt so, dass ich hatte mal einen Auftrag zum Routenschrauben, dann hatte ich mal einen Auftrag zum Industrieklettern, dann halt war mal wieder ein Auftrag vom, weil ich als Sportmodel tätig. Also es war eigentlich so eine Mischung von allem. Mir ist es dann nicht langweilig geworden. Ich denke, hätte ich jetzt nur eins gemacht, hätte es mir nicht gereicht und das war eigentlich damals so eine ganz gute Mischung von verschiedenen Bereichen und da war eigentlich irgendwie immer was zu tun und klar, nachdem ich da in meiner Blüte des Lebens stand, beim Klettern, hatte ich auch einen ganz gut ausgebildeten Körper. Und dann habe ich natürlich teilweise so Sportfirmen wie Sportcheck, Sportschuster aus München, mit denen war ich dann viel auch zu Kletterreisen oder war 3 Wochen in Amerika zum Fotoshooting und war mit dem Campingwagen, sind wir durch Yosemite gefahren und haben Fotos gemacht. Und auch habe ich so, das hat eigentlich alles so gut miteinander harmoniert.
Und dann hast du Max kennengelernt. Wie war das? Du hast mir erzählt, dass du dann mit Max zusammen die Idee hattest, eine Kletterhalle in Stuttgart zu gründen.
Genau.
Erzähl
genau.
mal.
Also Max ist ja noch ein bisschen jünger wie ich. Mittlerweile arbeiten wir immer noch zusammen in vielen Bereichen. Und Max kam irgendwann auch so zum Industrieklettern dazu. Und dann haben wir eben irgendwann einen Plan gefasst und haben gesagt, komm, das Klettern wird immer populärer und populärer. Jetzt wagen wir den Schritt und gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass man in Stuttgart, ja, das war damals einer der größten Kletterhallen Deutschlands, würde ich sagen, und da gab es schon einige zu der Zeit. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das hinkriegen, dass wir da so ein Klettertempel hinsetzen und dass wir eher mehr gucken, dass wir ein bisschen, dass man nicht jeden Tag zum Industrieklettern geht, sondern vielleicht nur noch jeden zweiten und dass man sich einfach nochmal so ein weiteres Standbein aufbaut. Und dann haben wir damals eine GmbH gegründet und haben auch ziemlich viel Geld riskiert und finanziert bei der Bank, was auch am Anfang eine schier unüberwindbare Hürde war, dass man eben einem Banker erzählt, man macht eine Kletterhalle auf und da kommen am Tag 200-300 Leute oder 200-300 Besucher. Das ist natürlich für einen Banker, der mit Klettern nichts zu tun hat, das ist erstmal unvorstellbar. Und das haben wir damals dann eigentlich ganz gut hingekriegt. Und das war dann auch so das erste Mal, dass man einfach halt, dass man nicht mehr auf freiberuflicher Basis arbeitet, sondern dass man einfach wirklich eine juristische Person ist, also eine GmbH gründet. Und das erste Mal dann auch, hatten wir auch dann Angestellte, das waren dann bestimmt in Stuttgart so 30 Angestellte. Da war das dann natürlich so, dann, ja, wenn man das dann auch das erste Mal macht, kommen da natürlich dann ganz andere Probleme auf einen zu, wie wenn man davor, die Jahre davor war ich halt nur freiberuflich unterwegs und habe meine Sachen gemacht, immer mein eigener Chef und genau für die Sachen gerade gestanden und auf einmal hat man dann Angestellte und hat ein Unternehmen zu führen. Das war auf jeden Fall ganz interessant und das hat uns damals, ich sag immer so, da haben wir viel draus gelernt aus der Sache in Stuttgart und das war eine gute Erfahrung und mittlerweile haben wir die Halle aber verkauft und machen mittlerweile auch andere Sachen.
Genau, weil dann kam ja eine Halle in Mannheim, richtig?
Genau. Genau, da habe ich damals, dann haben wir die Halle in Stuttgart aufgemacht und das lief eigentlich super. Und dann dachte ich, na komm, dann machen wir gleich noch eine zweite auf und habe dann nach einem neuen Standort gesucht. Und dann haben wir da eine ganz tolle Immobilie in Mannheim direkt am Altrhein gefunden. Das ist ein ganz toller Außenbereich, direkt am Wasser, so eine alte Industriehalle. Und dann dachte ich mir, okay, das Kommen hat so gut funktioniert in Stuttgart, das könnten wir jetzt eigentlich nochmal machen. Und wenn man sowas das zweite Mal macht, dann tut man sich dann gleich ein bisschen leichter bei den Banken, weil dann kann man ja Referenzzahlen vorweisen. Und dann weiß man auch gleich, okay, wie geht man das mit dem Bau an? Das sind ja alles so Dinge, wo man davor vielleicht noch nicht weiß. Und wenn man das dann das erste Mal war gut, das einfach so zu lernen. Und beim zweiten Mal hat es dann natürlich dann schon reibungsloser funktioniert. Und kurz darauf habe ich dann die Halle in Stuttgart verkauft und technisch habe ich jetzt sozusagen nur noch meine Halle in Mannheim und die läuft sehr gut und das ist ein tolles Team und macht Spaß und ist ein tolles Hobby.
Und jetzt würden ja die Ersten sagen, okay, also jetzt hat er eine Kletterhalle, die hat er dann verkauft, jetzt hat er eine zweite Kletterhalle und die läuft jetzt richtig gut. Jetzt könnte er sich ja eigentlich damit zufrieden geben, aber da du ja einfach einer bist, der sich immer neue Projekte sucht, der nicht lange auf einer Stelle stehen möchte, kamen da dann noch weitere Projekte hinzu. Erzähl mal.
Genau. Ja, mittlerweile sind wir sehr vielschichtig unterwegs.
Ja.
Wir haben damals dann, nachdem wir die zweite Halle aufgemacht haben in Mannheim, habe ich dann auch beschlossen, dass wir jetzt mal ein bisschen was in unserem Lebensmodell ändern. Und dann sind wir kurzerhand, Mallorca hat uns eigentlich immer sehr gut gefallen, also so als Urlaubsziel. Und dann habe ich die Irina, meine damalige Freundin, jetzige Frau, habe ich einen Flug für uns gebucht und dann sind wir 2 Tage später nach Mallorca geflogen und haben uns da habe ich gesagt, komm, wir gucken einfach mal, dass wir ein privates Projekt finden für uns und machen was Cooles. Mhm. Und haben uns dann hier einfach mal Grundstücke angeschaut, die man hier verkaufen kann. Mhm. Ziemlich blauäugig eigentlich, aber wir wollten einfach mal, also wir haben gesagt, okay, damals die Halle in Stuttgart aufgemacht, die Halle in Mannheim aufgemacht und ständig sich mit Projekten beschäftigt. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt müssen wir einfach mal was für uns privat machen. Und sind nach Mallorca und haben uns dann ein tolles Grundstück gekauft. Und dann habe ich da angefangen, erstmal so, also habe ich so ein bisschen Deutschland den Rücken gekehrt, war eigentlich immer noch viel natürlich mit der Halle in Mannheim beschäftigt und war auch viel an hin und her pendeln. Aber da habe ich so, eigentlich haben wir unseren Mittelpunkt erstmal nach Mallorca verlagert und haben dann unsere Finca rumgebaut. Und als die dann fertig war, haben wir das dann nicht an Feriengästen vermietet. Ich habe mir ein Motorboot gekauft. Fahre auch gern Schwachboot, aber bin viel mit unseren Gästen im Motorboot rausgefahren. Und dann haben wir das so die nächsten zwei, drei Jahre haben wir das gemacht. Und das war eigentlich, war das eine richtig coole Zeit. Aber dann haben wir natürlich auch festgestellt, okay, ständig Gäste zu Hause, man ist auf Mallorca, hat aber auch Freunde in Deutschland und ist ständig mit der Gästebetreuung beschäftigt. Und da haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich so langsam, jetzt schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt, aber wir müssen da ein bisschen was ändern. Und das war eine gute Zeit. Und dann haben wir die Finca haben wir verkauft. Die haben wir schön eigentlich, das war toll ausgebaut mit Gästehaus. Und dann haben wir gesagt, komm, weil ich das ja ähnlich wie mit der Kletterhalle, habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich eine Finca gebaut, dann bauen wir uns doch ein, verkaufen wir die und bauen uns einfach noch eine neue. Und der hört sich jetzt lustig an, das war wirklich so. Das war vor 3 Jahren. Mhm. Und dann haben wir die verkauft, dann habe ich mir einen neuen Rohbau gekauft, ein bisschen größer dann und haben wir gedacht, okay, dann legen wir da los. Und dadurch, dass wir dann da eigentlich nicht mehr so den Rückzugsort dann hatten auf Mallorca, haben wir gesagt, komm, jetzt war es noch gut 2 Jahre auf Mallorca, jetzt gehen wir mal kurz zurück nach Deutschland und schauen, was wir da so machen. Und haben dann eigentlich so ein bisschen das Lebensmodell geändert, sodass wir mittlerweile eigentlich die Hälfte von der Zeit auf Mallorca sind und die andere Hälfte so in Deutschland, so je nachdem, wie es halt gerade ist. Mhm. Und in Deutschland waren wir dann auch, aber da habe ich mich mit Max, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, okay, wir müssen das Industriekletter, das konnten wir damals schon ganz gut und das habe ich ein bisschen vernachlässigt, als wir natürlich so viele Kletterhallen da aufgebaut haben und da ständig mit dem Kletterhallen-Business zu tun hatten, hat man das vernachlässigt. Und dann haben wir vor 2, 3 Jahren, ich glaube 3 Jahren war das, haben wir gesagt, komm, wir greifen jetzt dann große Ziele an und geben da mal richtig Gas, weil die Halle in Mannheim, die läuft eigentlich soweit ganz gut. Das ist immer so ein Tagesgeschäft und mhm. auf Mallorca, der Finca-Bau, das ist auch ein tolles Hobby. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt greifen wir da mal wieder an und haben dann die Airmax GmbH gegründet. Das ist eine Industriekletterfirma und die wächst und wächst und wächst. Mhm. Da haben wir so im Sommer haben wir da momentan so zwischen 30 bis 40 Mann auf der Baustelle, auf Industriekletterbaustellen tätig. Mhm. Und haben sogar ein Ausbildungszentrum für Industriekletterer, ein FISA-Führungszentrum. Wir haben einen Online-Shop, über den wir Sicherheitsequipment verkaufen. Und also das ist in den letzten 3 Jahren, kann man fast sagen, ein kleines Start-up-Unternehmen. Mhm. Und mittlerweile ist die Airmax GmbH im Industriekletter-Sektor, sind wir deutschlandweit tätig, haben mehrere Standorte in Deutschland, München, Stuttgart, Mannheim, dann auch noch einen in Ostdeutschland und ganz viele Sprinter fahren da durch die Gegend und die Arbeiter sind unterwegs und es ist so schnell so groß geworden, dass man eigentlich mittlerweile da fast schon Überblick verliert, welche Leute da alles arbeiten.
Wow.
Und, ja. Genau, und da bin ich ein bisschen ganz zuständig für die Zahlen. Und der Max macht so ein bisschen die technische Seite, haben aber mittlerweile auch zusammen Geschäftsführer angestellt, weil eben die Aufgaben immer mehr werden, auch mit Personal und Personalführung und Buchhaltung und alles. Es ist halt der Betrieb so groß geworden, dass wir da dann auch uns in den ganzen kaufmännischen Bereichen unseren Zug reingeholt haben. Und genau, das haben wir so die letzten zwei, drei Jahre aufgebaut und haben jetzt dieses Jahr noch zusätzlich eine, die Air Max Construction, das ist auch eine Unterfirma gegründet, die beschäftigt sich mit Bau von Häusern und Hotels und da haben wir Architekten und Projektleiter haben wir da und machen eben spiegelfertig Bauleistungen. Und das ist, ja, hat sich praktisch irgendwie auch so entwickelt und ja, mittlerweile mache ich da, ja, sag ich, in verschiedensten Bereichen sind wir da tätig und ja, ist eigentlich so weit so gut. Und wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe, das hat natürlich jetzt schon die letzten zwei, drei Jahre, war das der Aufbau von den Sachen war natürlich schon auch anstrengend. Mhm. Dann bin ich eigentlich in der Zwischenzeit, jetzt bin ich schon wieder längere Zeit auf Mallorca und da beschäftige ich mich immer noch mit Immobilien und bin mit so einem kleinen Bauteam, sage ich mal, sind wir immer am Bauen von Fincas, bauen die um und wenn die dann fertig sind, dann vermieten wir sie oder es kommt jemand und sagt, oh, das gefällt ihm gut und dann verkaufen wir auch mal was. Ja, das ist so von mir so auch so ein Herzensprojekt, weil ich bin einfach gerne nach Mallorca. Ich sehe gerne, wie Sachen entstehen, wie man Sachen baut und da habe ich einfach die letzten Jahre hier auf Mallorca auch viel gelernt und viel gesehen und mittlerweile kenne ich mich hier ganz gut aus, wie man hier Häuser baut und das ist ja eigentlich auch so eine kleine Geschäftslücke oder ja, hier gibt es noch viele Häuser zum Verkaufen, aber alles sind nicht ganz so schön. Oder es gibt nicht viele, die so richtig schön ausgebaut sind und ja, da in dem Bereich sind wir da tätig hier. Oh. Ja?
Meine Güte, genau. Timo, das und by the way, 36 bist du jetzt aktuell, ne?
Genau.
Okay, genau. Ja, und jetzt würden ja viele sagen, ja, war ja klar, dass der Kollege das irgendwie alles so aufbauen konnte, der hat garantiert ganz viel Geld von seiner Familie immer mitgekriegt, sodass der sich irgendwie hat nie irgendwie Sorgen machen müssen. Oder er war ja schon früher so bekannt durch seine Profisportlerkarriere, dann hätte ich das auch so können. Aber Timo, erzähl mal, wie... das war ja so ein bisschen anders bei dir und was sind so die Attribute, die ja, damals ja, dich jetzt vielleicht auch zu diesem Erfolg jetzt eben gebracht haben?
Der Sport letztendlich hat mir natürlich schon ein Stück weit die Anfangstüren geöffnet, weil wenn man natürlich ein guter Kletterer ist und damals ich dann zum Industrieklettern oder sowas bin, war es natürlich klar, wenn man da zu jemandem kommt und sagt, ja, wir fällen euren Baum mit Technik und die sagen, ja, kannst du das überhaupt? Und dann hast du gesagt, ja, du bist deutsche Meister im Klettern zum Beispiel, dann hat er natürlich niemand mehr gefragt, ob der das kann oder nicht, das ist schon klar. Ja. Das hat natürlich die ein oder andere Türe geöffnet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aus reichem Elternhaus komme. Meine Eltern waren geschieden, meine Mama hat mich früher immer zu Kletterwettkämpfen gefahren und wir mussten immer gucken, wie kriegt man es hin, das war ein teures Hobby, das Klettern und da hat meine Mama damals viel zurückgesteckt und hat eigentlich letztendlich ist mit mir überall hingefahren durch die Weltgeschichte und hat mich überall hingebracht. Und das ist natürlich, also die war natürlich, jetzt nicht groß Geld, aber es war natürlich, meine Mama war natürlich damals sehr, sehr wichtig, weil ich hatte kein Auto, sie hat mich überall hingefahren, von daher habe ich natürlich eine tolle Unterstützung von meiner Familie. Ja. Also praktisch eher, nicht finanziell, eher so eine Unterstützung, dass halt letztendlich das, was ich gemacht habe, dass es unterstützt worden ist von den Eltern, speziell von meiner Mama. Und das war natürlich toll, da bin ich ja auch immer noch sehr dankbar dafür. Aber dass ich jetzt da groß Geld hatte, um irgendwelche Firmen zu gründen oder Häuser zu kaufen, das war ganz und gar nicht so. Das war natürlich schon auch, als ich dann damals gesagt habe, also gut, als ich also die Karriere beendet habe, die Sportkarriere und angefangen habe zu arbeiten, da habe ich die ersten Jahre, habe ich erstmal geguckt, dass ich einfach mir mal ein kleines Polster bei der Bank aufbaue, mit dem ich dann irgendwann was machen kann. Und das habe ich dann drei, vier Jahre aufgebaut. Und dann habe ich mir ein mutlanges Haus gekauft, zwei Familienhaus und habe da praktisch mal so einen kleinen Grundstein gelegt, um da in die Richtung was zu machen. Aber ja, und so kam dann eins nach dem anderen. Und klar, das war natürlich auch spielt natürlich aber ein bisschen Risiko mit und ja, letztendlich so eine Kletterhalle damals, als wir schon die Kletterhalle aufgemacht haben, die hat fast 2 Millionen verschlungen, was wir uns damals von der Bank geliehen haben.
Mhm.
Und das hätte natürlich auch schief gehen können, aber wir hatten damals da nie eigentlich das, oder ich hatte nie Angst vor irgendeiner Entscheidung oder vor irgendeiner Sache, die ich mache, ich mir gedacht habe, okay, ich bin einfach davon überzeugt, dass es klappt.
Hm. Das ist dann so richtig dieses Profisportler-Mindset, einfach zu sagen, ich gehe nicht in den Wettkampf ran und überlege mir, wie wird es nachher sein, wenn ich scheitere, sondern ich gehe dahin, wenn ich gewinnen will und überlege mir überhaupt nicht, was passiert. Und das ist ja so ein typisch deutsches Denken, so ich muss mich überall absichern, weil was ist, wenn es schief geht, ne? Und das, denke ich, das hat dir da sicherlich auch total in die Karten gespielt, ne?
Genau. Aber letztendlich, jetzt bin ich auch ein bisschen älter und zum Glück habe ich das alles überlebt. Und heutzutage würde ich glaube ich, nicht mehr so proben, dass ich gleich alle
aufmachen. Okay.
Nee, es ist einfach, also damals, das war natürlich schon sehr riskant, aber wir haben uns einfach gedacht, okay, zu Stuttgart braucht diese Kletterhalle und das wird gut. Und wenn es einer kann, das sind wir, wir kennen uns mit Klettern aus.
Mhm.
Und da haben wir natürlich den großen Schritt gewagt und haben das gemacht. Heutzutage gibt es so viele Kletterhallen deutschlandweit und sind da aus dem Boden gesprießt, wirklich. Selbst Schwäbisch Gmünd hat noch eine Halle bekommen in die Stadt, direkt am Bahnhof.
Ja.
Und mittlerweile würde ich jetzt, das ist eine coole Sache und auch unsere Halle in Mannheim, das ist ein ganz tolles Projekt und ist auch so eine bisschen eine soziale Geschichte, weil es einfach treffend ist für viele und da ganz viele Freundschaften entstehen und das ist eine ganz tolle Sache. Und in Mannheim ist es auch mittlerweile so, dass ich das größte Risiko haben wir hinter uns. Und ich bin immer wieder begeistert, wie dann trotzdem immer wieder neue Leute auf die Idee kommen, nochmal eine Halle aufzumachen und das Risiko nochmal einzugehen.
Mhm.
Das also für uns ist gut. Wir haben das damals gemacht und zur richtigen Zeit.
Am richtigen Ort gewesen,
ja. Am richtigen Ort, ja. Und jetzt, also jetzt, ich mach auf jeden Fall keine mehr auf.
Okay. Timo, dann was hast du noch für Ziele und Träume? Wo siehst du Timo Preußler in 3, 5 oder 10 Jahren?
Ja, also erstmal finde ich die Jetzt-Situation schon ganz gut. Ja, weil ich finde es immer klasse, wenn ich zurückdenke. Also ich habe ja nichts gelernt, großartig, und ich war nirgendwo auf der Schule. Klar, ich habe einen Schulabschluss, weil ich war nirgendwo, habe keine Ausbildung oder Studium gemacht. Aber hätte mir damals jemand erzählt, als ich da mit 10 in die Kletterhalle reinmarschiert wäre, dass wenn ich das praktisch einfach so weitermache, dass ich mal später auf Mallorca sitze und einen Computer aufklappe und über den Computer letztendlich Personal dirigiere oder Aufträge kontrolliere oder alles eben von hier aus mache und kann letztendlich, bin frei in meinen Entscheidungen, kann machen, was wozu mir eigentlich die Lust steht.
Mhm.
Und hätte mir das damals jemand erzählt, hätte ich gesagt, okay, das glaube ich jetzt nicht.
Ja, klar.
Und von daher finde ich das schon mal ganz gut, wie es jetzt so ist. Und ich brauche immer, bei mir ist es immer so, ich baue gern Sachen auf und das mache ich ja hier in Spanien ganz gern und auch gern in Deutschland. Jetzt war es die letzten 2, 3 Jahre war es sehr, sehr aufregend, weil wir da sehr gewachsen sind mit der Firma Airmarkt und da mittlerweile ja wirklich viele Angestellte haben und das natürlich auch, ja, das muss ich jetzt mal ein bisschen einpendeln und deswegen bin ich gerade eher wieder so in der Phase, wo ich sage, jetzt ein bisschen Ruhe wäre auch gut und ein bisschen mal nachdenken, wie geht's weiter und wo sehe ich mich in 3 bis 15 Jahren, das ist eine gute Frage, also das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man gesund ist, dass es einem gut geht und dass das, was man macht, dass einem das Spaß macht. Und wenn die Sachen irgendwo passen, dann glaube ich, dass es einem, dass man auch mit den Sachen, die man dann macht, letztendlich erfolgreich ist. Und nach dem Motto oder lebe ich ja auch ein Stück weit. Wenn ich mir denke, wenn ich die Sache, die ich mache, die meine das Boulder Island in Mannheim, die Kletterhalle, Air Max oder auch meine Immobilienprojekte hier auf Mallorca, das sind, ich sehe das jetzt nicht als Arbeit, sondern das ist eigentlich wirklich das, was mir Spaß macht.
Und Leidenschaft.
Kann ich immer, das sind meine Hobbys.
Mhm.
Und mit denen beschäftige ich mich. Für die stehe ich morgens gern auf und für die bin ich auch gerne abends mal eine Stunde länger da. Und ich rechne da praktisch nicht die Stunden, wie viel ich da dafür arbeiten muss, weil es für mich letztendlich halt keine Arbeit ist und das ist halt letztendlich meine Babys, die ich da habe und das macht mir Spaß und ich glaube, in 3 bis 5, 10 Jahren kann ich wahrscheinlich immer noch das Gleiche machen, aber was das ist, weiß ich nicht, weil letztendlich ist bei mir auch schon viel gekommen und gegangen und ich denke, ich werde auf jeden Fall in 3 bis 5, 10 Jahren immer noch selbstständig sein und meine Sachen machen und ja.
Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin mir sicher, ja, dass dir das sicherlich nicht langweilig wird. Timo, ich glaube, jeder, der jetzt hier gerade so zuhört, inklusive mir, denkt sich, wow, fuck, also der hat es, glaube ich, echt geschafft, wenn du was findest, wo du erfolgreich bist, wo du dein Geld damit verdienst und sagst, Arbeiten fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an, sondern es ist meine Leidenschaft, ne? Und ich kann es von überall aus tun und scheinbar läuft ja alles mega, mega gut. Wie würdest du vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, okay, und wie kann ich das auch so machen wie der Timo? Was denkst du oder was würdest du den Zuhörern raten? Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die jemand haben muss, um einfach so seine Richtung seiner Träume zu gehen? Oder wie findet man seine Leidenschaft? Könntest du da vielleicht so ein bisschen sagen, was?
Ja. Ja, gut, ich glaube, man muss da einfach für sich selber mal ein bisschen in sich reinhören, weil es ist ja immer so, also jeder hat ja irgendwie Talent für irgendwas. Und oft ist es halt, glaube ich, so, dass halt letztendlich viele Leute nicht in dem Bereich arbeiten, was sie eigentlich gut können, sondern weil sie da halt irgendwo reingewachsen sind oder weil sie, da gab es halt da die Stelle und dann hat man halt das gemacht. Aber letztendlich ist es praktisch gar nicht das, was in einem vielleicht schlummert, wo man sagt, okay, in die und die Richtung will man sich entwickeln. Und ich glaube, da ist es, ja, ist natürlich auch in unserer Gesellschaft ist es nicht so leicht, dass man da aus dem ganzen System dann ausbricht. Aber ich glaube, es ist nie zu spät für irgendwas. Und bei mir, auch wenn sich das jetzt vielleicht gut anhört, ich mache mir da natürlich auch immer viele Sorgen oder dass man auch dann unzufrieden ist und sagt, wow, das und das müssen wir anders machen. Also bei mir ist das hört sich jetzt vielleicht, hat sich jetzt so vielleicht leicht angehört, aber da waren schon viele Stolpersteine und die kommen immer und es gibt praktisch ständig Probleme auch und die man lösen muss. Und ich glaube aber, wenn man da einfach fest davon überzeugt ist und sagt, okay, das macht einem Spaß und den Weg möchte man einschlagen, dann ist es, glaube ich, nie zu spät, was zu ändern. Und letztendlich geht es, glaube ich, auch das Wichtigste ist nicht, dass man irgendwo sein Geld verdient, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass man sagt, man geht dem hinterher, was einem Spaß macht. Und dann bin ich davon überzeugt, dass derjenige, der dem hinterher geht, dass der später irgendwann in der Sache mehr Geld verdient, wie er in der jetzigen Situation verdient, weil er dann irgendwann an dem Punkt ist, dass er das macht, was ihm Spaß macht. Und das kann er einfach richtig gut. Und dann wird er irgendwann feststellen, okay, toll, das ist, war einfach halt das, was er machen müsste. Und der Weg ist natürlich manchmal unbequem und der war für mich auch oft unbequem. Also als wir damals hier nach Mallorca sind, haben wir auch teilweise schmerzhaft festgestellt, dass manche Dinge nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Und das ist ganz normal, so darf man, glaube ich, dann auch nicht aufgeben. Das habe ich schon ganz oft, hatte ich solche Punkte, wo man dann dran hinkommt und sich denkt, oh Mann, ja, okay, das und das haben wir uns nicht gedacht. Und dann letztendlich habe ich aber daraus immer wieder was gelernt und habe dann nie aufgegeben. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich da weitergeben kann, ist, dass man einfach an sich selber glaubt und das, was man gut kann, dass man da ein bisschen hinterher geht. Das heißt ja nicht gleich, dass man seinen Job hinschmeißen muss und sagt, ich höre jetzt auf und ich werde jetzt keine Ahnung was, sondern das kann man auch erstmal praktisch nebenher so ein bisschen laufen lassen und einfach gucken, dass man an seinen Zielen weiterarbeitet und da seiner Passion hinterhergeht, was auch immer das ist. Und wenn man da dann kleine Ziele erreicht und dann merkt, okay, das geht voran, dann hat man immer wieder ja auch positive Erlebnisse und wichtige Sache, dass man an der Sache dran bleibt, an dem, was einem Spaß macht. Hm.
Ja. Mega, sehe ich absolut genauso wie du. Ja. Timo, vielen, vielen Dank jetzt schon mal für diese ganze Latte an Antworten. Ich habe zum Schluss noch ein paar kurze Fragen an dich. Und zwar, gab es bei dir in deinem Leben eine Person, die dich besonders tief beeindruckt hat oder ein Erlebnis, das du, das dich besonders vielleicht geprägt hat als Mensch?
Ja, also natürlich, ich hatte ja schon viele Etappen jetzt so in meinem Leben. Also wenn ich das so sehe, damals, als ich da Profikletterer war, hatte ich natürlich Vorbilder im Kletterbereich, irgendwelche Kletterer, also ich jetzt nicht speziell irgendeine Person, aber die das halt sonderlich gut konnten. Natürlich hat man zu denen halt aufgeschaut und als ich dann das alles beendet habe, die Profikarriere und mittlerweile ja so im Geschäftsleben bin, hat man natürlich dann Vorbilder im Geschäftsbereich, wo man sagt, oh, okay, der macht das eigentlich ganz gut. Für mich ist jetzt auch, jetzt im Geschäftsbereich ist für mich jetzt ein Vorbild nicht einer, der am meisten Geld verdient, sondern für mich ist eigentlich immer so, dass ich sage, okay, der hat die Work-Life-Balance ganz gut im Griff, sodass man sagt, das, was er macht, ist irgendwie, das macht ihm Spaß und er verdient damit sein Geld und ihm geht's gut, dann das sind für mich so ein bisschen Vorbilder, wo ich mir denke, okay, so möchte ich auch sein und so bin ich ja mittlerweile auch schon ein Stück weit.
Ja, absolut. Ja. Timo, gibt es für dich eine Energietankstelle?
Ja, die gibt's. Also ich habe natürlich so kleine Auszeiten. Also ich habe einen ganz tollen Hund, mit dem gehe ich eigentlich regelmäßig jeden Tag, nehmen wir uns einfach unsere Zeit und gehen laufen und lassen das Telefon meistens zu Hause.
Sehr gut.
Und sind dann eine halbe Stunde am Tag einfach weg. Und das ist natürlich eine tolle Energietankstelle. Was mir unglaublich viel Spaß macht und was ich gern mache, ist Bootfahren. Wenn ich aufs Meer rausfahre mit dem Boot, da ist bei mir eigentlich immer sofort, ich mache einen Motor an und schaue aus dem Hafen raus und dann ist bei mir so, das Meer ist so beruhigend und da tanke ich dann schon für meine Kraft. Klettern tue ich mittlerweile ja eher selten, also ab und zu mal noch. Das ist jetzt nicht mehr meine Energietankstelle. Ab und zu gehe ich mal noch klettern, aber wenn man so viel mit Klettern beruflich zu tun hat, dann ja, also das privat sucht, muss ich dann eher andere Hobbys. das sind so ein bisschen so meine kurzfristigen Energietankstellen. Und dann ist es bei mir halt immer so, wenn ich jetzt so ein Projekt habe, wie jetzt eine Kletterhalle aufbauen, und da ist man praktisch ein halbes Jahr oder Jahr on fire, dann ist es bei mir schon so, dass meistens danach immer wieder auch so ein halbes Jahr so ein Tief kommt, wo man dann sagt, okay, jetzt muss man mal wieder ein bisschen ruhiger machen und nach seinem Körper schauen und halt irgendwie so Zeit für sich nehmen. Und das ist jetzt halt auch jetzt gerade mit der Firma Airmax, die wir da ziemlich groß ausgebaut haben, merke ich jetzt auch bei mir, dass ich jetzt so ein bisschen die Energiefelder aufbauen muss und einfach sage, okay, jetzt brauche ich auch mal wieder eine längere, da reicht es dann nicht, eine Runde Gassi zu gehen mit dem Hund, sondern dass man einfach mal sagt, jetzt brauchen wir mal wieder eine längere Zeit, um ein bisschen runterzukommen und seinen Kopf zu ordnen und die Gedanken zu ordnen. Und da habe ich dann wieder, das sind dann so, ich sage mal so Up and Downs, dass das ja keine Downs sind, sondern eher so, dass man den Körper wieder auflädt und das dauert dann meistens auch bei mir wieder länger als gedacht oder länger als geplant, weil das kostet natürlich schon viel Kraft, wenn man sich mit so Projekten beschäftigt und da dann auch dann, ja, ist halt oft dann kein 8-Stunden-Tag, sondern ist dann halt ein Jahr lang länger, die 8 Stunden. Und dann fällt man danach so, ja, merkt man in der Zeit, wo man sowas aufbaut, das macht ja mehr Spaß, dann macht man das gern. Und danach braucht man dann einfach wieder eine längere Zeit, wo man sagt, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr Ruhe und muss wieder die schönen Zeiten im Leben mal genießen. Ne?
Timo, gibt es irgendwas, was du in deinem Leben vermisst?
Naja, das hatte ich ja gerade schon fast so beantwortet. Meistens ist es so, wenn ich dann jetzt sowas wie Airmax, wo wir wieder aufgebaut haben, dann vermisse ich natürlich schon die Zeit, einfach gemütlich rund aufs Meer rauszufahren und das nicht nur einen Tag, sondern das die ganze Woche.
Ja.
Dann vermisse ich sowas schon wieder, aber bei mir ist immer so, das, was ich nicht habe, das vermisse ich. Wenn ich dann den ganzen Sommer mit dem Boot auf Mallorca aufs Meer rausfahre, dann vermisse ich auf der anderen Seite wieder so ein normales Arbeitsalltagsleben aus Deutschland und sage mir, komm, das ist eigentlich auch nicht alles, jetzt müssen wir wieder angreifen. Also letztendlich, in der Position, wo man gerade ist, vermisst man dann natürlich, hat man dann auch Sachen, die man vermisst. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das, wie das letztendlich der Otto Normalbürger in Deutschland sieht, wenn er jeden Tag in die Arbeit geht, ist es so, dass er sagt, oh, jetzt vermisse ich Urlaub, ich warte eigentlich nur, dass der Urlaub wieder kommt. Und meistens ist ja der Urlaub dann viel zu kurz und ich habe die Urlaube dann teilweise halt auf Mallorca oder so habe ich die Zeit einfach länger gemacht und da kann ich dann diejenigen beruhigen, also wenn man dann längere Zeit dann hier ist, dann spätestens nach 2-3 Monaten sagt man dann, jetzt möchten wir eigentlich gerne mal wieder zurück und Arbeitsplatz über das Arbeiten.
Verstehe ich, ja. Genau. Timo, was bedeutet glücklich sein für dich?
Oh, das ist eine gute Frage. Also für mich ist glücklich sein natürlich, ich denke, ich bin glücklich, dass man eigentlich so seinen Dingen hinterhergeht, die einem Spaß macht, umgeben ist von lieben Menschen, die man gern hat und ja, dass es einem einfach gut geht, gesundheitlich und auch so familiär. Und das ist eigentlich dann, ich denke, dann kommt der Rest von ganz alleine.
Davon bin ich auch überzeugt. Cool. Timo, dann bedanke ich mich jetzt wirklich recht, recht herzlich für deine Zeit und für dieses mega coole Interview. Und ja, und für dich und für deine Irina alles, alles Liebe. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder hier ja, in Deutschland, vielleicht mal in Gmünd oder wo auch immer, mal wieder sehen. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute.
Ja, vielen Dank. Also in Schwäbisch bin ich ja nicht ganz so oft hier, weil ich ja dann doch viel unterwegs bin, aber wenn du mal nach Mallorca kommen willst, wir haben ja hier ein schönes Gästenhaus, dann bist du natürlich herzlich willkommen.
Oh, hervorragend, das ist ein guter Plan. Perfekt, vielen, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Timo gut gefallen hat und ich möchte mich noch ja, für die mangelhafte Tonqualität entschuldigen. Es war mir leider nicht möglich, das Telefonat besser aufzunehmen. Timo war auf Mallorca, ich hier im schönen Deutschland und ja, könnt ihr euch vorstellen, es hat leider noch nicht so gut funktioniert, aber ich denke, dass man Timo trotzdem ganz gut verstehen konnte. Ja, und versprochen, beim nächsten Interview lasse ich mir was Besseres einfallen. Ja, wenn du in Mannheim unterwegs sein solltest, dann schau doch in seiner Kletterhalle vorbei, dem Boulder Island. Den Link findest du dazu natürlich in den Shownotes. Oder wenn du an einer Industriekletterschulung teilnehmen möchtest oder sein Team bei dir auf der Baustelle vorbeischauen soll, dann findest du dazu alle weiteren Infos entweder auf Facebook unter AirMax oder auf der Homepage airmax.de. Und herzliches Dankeschön auch an dich, dass du ja wieder mit dabei warst und ich freue mich unwahrscheinlich, wenn du mir eine Rezension bei iTunes schreibst oder wo du diesen Podcast auch immer hörst und ja, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, dann verpasst du keine Folge mehr von mir. Und ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, du gehst jetzt genauso mit dem Elan in deinen neuen Tag, wie ich das jetzt tue. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns beim nächsten Podcast. Alles Liebe, pass auf dich auf. Get ready and shine, deine Sonja.